The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir sind weiter in Frankfurt am Main, in dieser schönen Stadt auf dem schönen Fluss unterwegs mit der Pioneer 2. Wir starten gemeinsam jetzt in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli. In diesen Tagen zeigt es sich mal wieder. Die Welt der Politik ist zweigeteilt. Und sie ist nicht zweigeteilt in Süd und Nord, Ost und West, reich und arm, demokratisch oder autokratisch. Sie teilt sich in Hardpower- und Softpower-Staaten. Hardpower bedient sich des Zwangs, des ökonomischen Zwangs, der scharfen Rhetorik und ja, bevorzugt den Krieg als Mittel der Politik. Diese Form der Auseinandersetzung mit Gewalt hat Hochkonjunktur, wie wir ja jeden Abend in den Nachrichten hören können.
Mehr als 20 ballistische Raketen schlagen in Kiew ein. Keine einzige von ihnen können die ukrainischen Luftstreitkräfte in dieser Nacht abwehren.
Softpower ist ein anderes Konzept. Softpower hegt ein, integriert, baut Brücken und ist nicht der Sprengmeister an der Brücke. Softpower funktioniert über Visionen, Träume, an die jeder andocken kann. Sie funktioniert auch über Popkultur, über Kunst, über Vorbildsein. Das sage nicht ich, das sagt der im vergangenen Jahr leider verstorbene Professor Josef Nye. Er war Dekan der Harvard University, Kennedy School dort, Autor des Buches Softpower. Softpower sei alles, sagt er, von Hollywood bis Harvard.
If a country has a culture which is attractive to others, it may make other countries more willing to hear its views or to sympathize with its views. Probably the biggest source of soft power is not what the government does, it's everything from Hollywood to Harvard.
Ich habe ihn persönlich kennengelernt, ihn in seinem Ferienhaus zum Interview besucht. Ein toller Typ, reflektiert, auf gar keinen Fall naiv, wie seine Gegner oft behauptet haben. Obama hat sich von ihm beraten lassen, Bill Clinton auch. Heute scheint das Konzept der Softpower in den USA vergessen. Die Hardpower steht aktuell hoch im Kurs, vor allem gegen die Mullahs.
Will these strikes continue?
They'll continue until I say it's enough. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
Aber so scharf sie daherkommt, so stumpf ist die Wirkung von Hardpower. Trump zum Beispiel, er hängt im Iran fest, Bombardements jede Nacht und das Resultat ist nicht das gewünschte. Putins Krieg in der Ukraine, auch so ein Hardpower-Kandidat, ist ebenfalls ein blutiges Exempel für das Nicht-Gelingen solcher allein auf roher Gewalt aufgebauten Konzepte.
Dafür, für unsere Ahnen, für die Zukunft unserer Kinder und Enkel, für die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit kämpfen heute die Soldaten, unsere Helden.
So klang Putin vor 3 Jahren. 600.000 Tote soll der Krieg auf beiden Seiten bislang gefordert haben. Ganz genaue Zahlen gibt es natürlich nicht. Auch Donald Trumps Spur ist blutig. Er greift in Venezuela an und ein, verhaftet den Regierungschef. Im Iran verstrickt er sich in einen Konflikt, der immer komplizierter wird. Was da militärisch passiert, das wird durch eine ökonomische Form der Kriegsführung flankiert.
Much of this success has been accomplished by tariffs.
Trump ist heute der Präsident ohne Freunde. In Europa, in Südamerika, in Nordamerika, auch seine Nachbarn, Mexiko, Kanada, er hat sie ja alle verloren, die Chinesen sowieso. Obama dagegen war ein Softpower-Präsident, zumindest meistens. Seine Rede in Kairo zum Beispiel 2009 war geprägt vom Wort Respekt.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect.
Das brachte auch Obama selbst Respekt ein und auch Sympathien. Später gab es sogar den Friedensnobelpreis. Trump ist sehr anders. Hier auf dem Kontinent in Europa sind selbst seine einstigen Freunde von ihm abgefallen. Die einstige Mitstreiterin Meloni in Rom zum Beispiel ist auf Trump nicht mehr gut zu sprechen. Er beleidigt sie ständig. Auch der Magerjünger Nummer 1 in Europa, Viktor Orban, ja, der ist nicht mehr da, abgewählt von seinen eigenen Landsleuten. Der Nachfolger sucht eher die Nähe zu Brüssel als zu Donald Trump. Und der Säulenheilige der Softpower in unserer Zeit ist ohnehin, überraschenderweise, dieser Mann hier.
Deutschland wird der Ukraine auch weiterhin als engster Partner helfen. Der Bundeshaushalt für das nächste Jahr sieht erneut große Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte vor.
Friedrich Merz ist der Softpower-Politiker per excellence, der auch nachts nicht davon träumt, das Militär loszuschicken. Er sucht den Ausgleich, zuerst innerhalb der EU und dann auch darüber hinaus. Deutsche Führung bedeutet heute nicht voranzumarschieren, sondern bedeutet Konsens zu organisieren. Dass Merz seine Ideale von Friedfertigkeit und Freihandel, beides letztlich in der Tradition der Entspannungspolitik von Brandt und Kohl, dass Merz also diese Ideale gegenüber den USA nicht offensiv vertritt, zeigt nur, wie sehr er, der Konservative, die Idee von Softpower verinnerlicht hat. Er will nicht nur keinen Krieg, Merz will auch keinen Streit. Fazit: Wir sollten das zu schätzen wissen, dass unsere Politiker überall in Europa, auch im Bundeskanzleramt, Menschen sind, die auf die sanfte Kraft der Kultur, der Worte, der Kompromisse, auch des wirtschaftlichen Handels setzen. Dass die Softpower trotzdem im Schrank die Hardpower braucht, um funktionieren zu können, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Professor Ney hat deswegen auch sein Konzept später noch, ich würde sagen, nachgeschärft. Auch Softpower, schrieb er, brauche die Hardpower, um funktionieren zu können. Er nannte dieses Kombinationspräparat Smartpower. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke erklärt das Dilemma der Regierung zum Start der Sommerpause.
Der Witz ist nur der, die Zeit, und das weiß Friedrich Merz ja auch, und das stand auch über dieser Koalition, die Zeit einer ruhigen, gelassenen Kalkulation auf diese Zeit ist fast nicht möglich.
Außerdem lernen wir, dass auch die größten Rockstars Fanboys sein können. Und von wem Mick Jagger der Fanboy ist, das erfahren wir später.
Ich muss sagen, die Koalition hat Tritt gefasst. Wir befinden uns auch persönlich, menschlich in einem sehr guten Verhältnis miteinander. Die einzelnen Ressorts arbeiten gut zusammen. Ich arbeite mit Lars Klingbeil und Bärbel Baas gut zusammen mit den Themen, die wir gemeinsam versuchen auf den Weg zu bringen.
Der Regierungschef findet also, dass es super läuft in seiner Regierung und so harmonisch alles mit dem Lars und der Bärbel. Was will man mehr? Aber dafür ist sie ja da, diese obligatorische Pressekonferenz vor der parlamentarischen Sommerpause, um gut Wetter zu machen, damit doch gar keiner auf die Idee kommt, in der sitzungsfreien Zeit Streitereien, Widersprüche, Diskrepanzen zu thematisieren. Das Sommerloch ist für den Politiker gefährlicher als das Ungeheuer von Loch Ness. Einer, der sich nicht blenden lässt, ist Albrecht von Lucke, Volljurist, Politikwissenschaftler, Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Einer, der mit eigenem Kopf und sprachlichem Hochdruck die politischen Verhältnisse auseinander nimmt. Seine Stimme könnten wir doch heute Morgen gut gebrauchen, um Klarheit zu bekommen über das, was läuft, das, was wahr ist und das, was echt ist und das, was vielleicht nur geschauspielert ist. Also, wie ist es bestellt um Schwarz-Rot nach rund einem Jahr im Amte? Einen schönen guten Morgen, Albrecht von Lucke.
Schönen guten Morgen, lieber Gaber Steingart.
Der Bundeskanzler hat sich in die Sommerpause verabschiedet mit der traditionellen Sommerpausen-Pressekonferenz mit der Hauptstadtpresse. Er habe Tritt gefasst, hat er gesagt. Stimmt das denn?
Naja, Tritt gefasst zu haben nach einem Jahr ist natürlich für einen Kanzler, das haben wir erlebt, der ansonsten um große Worte nicht verlegen ist, doch eine ziemlich demütige Haltung. Und das hat er an den Tag gelegt. Er gab sich selbstkritisch, auch in vielen anderen Bereichen. Er sagt, er ist natürlich mit dem, was bisher erreicht wurde, beileibe nicht zufrieden. Es ist aber ein Anfang. Und man hatte den Eindruck, dass auch seitens der Journalistinnen und Journalisten die Schärfe nicht so existierte. Ich habe den Eindruck, man weiß, man geht in ein gewisses Interregnum. Es ist eine Sommerpause, die es zu überbrücken gilt. im Wissen darum, dass es aber nur eine kurzzeitige Beruhigung ist, mit einer gewissen Erleichterung übrigens seitens der Koalition, dass man sich endlich nicht zerstritten hat, dass man endlich das geschafft hat, was man im letzten Jahr nicht geschafft hat, einigermaßen geschlossen in die Sommerpause zu gehen und Ansätze einer Reform zu vollbringen.
Lassen Sie uns nochmal über die Geisteshaltung sprechen, in der er hier aufgetreten ist. Er kann ja sonst sehr schneidig sein, in seiner Wahrnehmung kantig. Jetzt hat man ihn ja erlebt als einen demütigen Kanzler. Nach dem Motto fast schon Gerhard Schröder, ich habe verstanden, mit den Sätzen, ich bin ein lernfähiges System, wollte er ja sagen, es war nicht alles rund in meinem Amtsantritt. Richtig?
Natürlich. Er kann ja auch nicht daran vorbei, dass das nicht nur die Wahrnehmung der kritischen Geister ist, sondern eines großen Teils der Bevölkerung. Er wurde natürlich auch zu Recht gefragt, wie erklären Sie sich die 81%, die ihm eigentlich schon nichts mehr zutrauen? Und das merkte man ihm an, dass er da durchaus demütig ist ein großes Wort und ich weiß auch nicht, ob das jemals auf Friedrich Merz passen wird, aber er gab sich fast zerknirscht und ein Stück weit natürlich auch zurückhaltend, übrigens mit Sicherheit auch aufgrund der Tatsache, das erinnern wir uns, am Wochenende eine vernichtende Reportage im Spiegel gelaufen ist, die auch deutlich machte, wie sehr in den eigenen Reihen seine Autorität geschwunden ist.
Müssen Sie uns erklären, was war in der vernichtenden Reportage für alle die, die nicht den Spiegel wahrscheinlich so religiös lesen wie Albrecht von Lucke, was stand denn da drin?
Steingart, alter Spötter, ich gehe doch nur religiös zu Steingart, um dann ungemein die Religion des Gabor Steingart zu Gemüte. Nein, ich lese keinerlei Zeitung irgendwie religiös, aber der Spiegel hatte eine interessante Beobachtung. Er stellte fest, in vielen Gesprächen offensichtlich die Erkenntnis gewonnen haben, dass er sowohl Friedrich Merz, auch übrigens durch seine Art, die selbst Ministerpräsidenten herunterputzte und weiter putzt, aber auch durch die Tatsache, dass er in den eigenen Reihen der Regierung so viel an Autorität verloren hat, aufgrund einer Nichtordnung im Innenpolitischen.
Was war Tenor der Geschichte? Ich habe es noch nicht gerafft tatsächlich.
Der Kern ist der, dass ihm weder in der Regierung noch unter den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zugetraut wird, dieses Land wirklich zu regieren.
Aber das zu einem Zeitpunkt?
Und das nach einem Jahr. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Werte, es spielt sich ja alles vor dem Hintergrund ab, dass er in der Bevölkerung nur noch bei 20% überhaupt noch Anerkennung genießt, dass diese sich mittlerweile auch in der Regierung widerspiegeln. Und das ist natürlich für einen Kanzler, der auch weiß, dass er nur in der Regierung nur über 12 Stimmen Mehrheit verfügt, der mit Jens Spahn längst ein Nebenzentrum, ein Nebenmachtzentrum in seiner eigenen Fraktion hat. Das ist natürlich für ihn ein ungeheures Gefahrenpotenzial, wenn er auch in den eigenen Reihen keinerlei Autorität mehr hat. Das wurde dann auch deutlich gemacht in der Reportage oder in dem Artikel. Die Sherpas, die das vorbereitet hatten, merkten, dass er überhaupt nicht in der Sache drin steckt, dass er letztlich nicht in der Lage war, die Probleme adäquat zu durchdringen. Und das hat, glaube ich, man kennt ja Merz, er ist ja ausgesprochen und feinnervig. Und man erlebte ihn heute vor dem Hintergrund für seine Verhältnisse sehr impulskontrolliert und zurückhaltend.
Also ich würde sagen, die Geschichte war hinter der Kurve vom Spiegel und der neue Merz, Herr von Lucke, in meiner Wahrnehmung ist tatsächlich einer, der im Rahmen der Möglichkeiten ein zufriedener Kanzler ist, weil er hat mit der Rentenreform was hinbekommen. Er hat mit seinen 33 Punkten was hinbekommen, selbst wenn die nicht alle durchgehen. Wirklich ausnahmslos alle loben ihn dafür, dass er in die richtige Richtung marschiert, selbst wenn noch nicht im richtigen Schrittmaß, dass Reformen in Gang sind. Also ich würde sagen, wir haben ihn nicht demütig erlebt wegen einer Spiegelgeschichte, sondern wegen einer Leistungsbilanz, die erstmal das Wort Leistung auch tatsächlich verträgt. Oder sehen Sie das anders, bei der Rente zum Beispiel? Da ist doch was passiert.
Ich bin richtig erstaunt, dass ich hier heute den Steingart gegen Steingart machen muss. Ich wundere mich, dass quasi Lucke hier den kleinen neoliberalen Advocatus Diaboli spielen muss, angesichts der Tatsache, dass doch Sie nicht ernsthaft behaupten wollen, dass das ein großer Erfolg im wahrsten Sinne gewesen ist. Nein, machen wir uns
ein
doch
Erfolg,
mal eines.
Herr machen von Lucke, ein Erfolg. Ich habe nicht von großer Erfolg, aber einen, immerhin.
Ja, aber auf der anderen Seite, ja, ich bin ja bereit, übrigens bin ich der Letzte, der das nicht durchaus in dem Sinne zur Kenntnis nehmen wollte, wie käme ich dazu? Weil ich natürlich durchaus sehe, in welcher fatalen Lage diese Regierung ist. Dass wir es natürlich mit einem, und das ist das Problem, das sieht doch Merz auch, mit einem ungeheuren, bisher nie dagewesenen Autoritätsverlust in der Bevölkerung, das wollte ich sagen, offensichtlich zum Teil auch in den Reihen der Politik zu tun haben. Das kann Merz natürlich auch über diese Reform, die erste ein Stück weit gelingende ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die doch auch von uns nur aufgrund eines ganz ironischen, fast, ich möchte sagen, negativen Erwartungsmanagements als solche gefeiert wird, beziehungsweise von Ihnen jetzt verteidigt wird, weil wir so derartig kleine Brötchen uns gewöhnt haben zu backen. Das ist ja der Grund. Wir haben lange Zeit unter dem, und die Regierung vor allem, hat unter dem eigenen falschen Erwartungsmanagement gelitten. Genau vor einem Jahr die Ankündigung des Sommeraufbruchs, ja, des Stimmungsumschwangs, dann der Herbst der Reform. All das ist nicht eingetreten, sodass wir jetzt natürlich, bin es ja auch, erstmal durchaus ganz zufrieden sind, dass diese Regierung wenigstens in der Tat, wie Sie es sagen, mit einem Erfolg, wenn auch nicht mit einem großen, in diesen Sommer kommt.
Auch mit einem menschlichen Erfolg, von Lücke, wenn ich das noch sagen darf. Nicht nur in der Sache Rente, Gesundheit, dies und das, sondern worin liegt der menschliche Erfolg? Dass er es geschafft hat, mit einem Koalitionspartner wie Bärbel Baas, eine Frau, die wirklich ihr ganzes Leben gegen die Grundüberzeugung von Friedrich Merz gelebt hat und umgekehrt, dass er es hingekriegt hat, kommunikativ mit dieser Sozialdemokratie, die ja auch an ihren eigenen Wunden leidet, was hinzubekommen. Also neben dem Politischen auch dieses menschlich-politische mit den Sozis was auf die Reihe gekriegt zu haben. Das, glaube ich, hat ihn und auch sein Lager im Übrigen beruhigt, dass da nicht ein Sprengmeister im Werk ist.
Naja, ich glaube, ich bin übrigens fast sprachlos, ich kenne ja Gabor Steingart gar nicht wieder, aber insofern, trotz alledem, ich sehe durchaus, das ist doch ganz klar, so etwas wie einen ersten, machen wir es mal deutlich, Leistungsnachweis dieser Koalition. Aber alle, und das können wir doch nicht ungeschehen machen, das hat der Kanzler heute selber auch wieder eingestanden, all das spielt sich natürlich weiter im Lichte eines ungeheuren Glaubwürdigkeitsverlustes dieser Regierung und speziell des Kanzlers persönlich ab. Es ist doch nicht vergessen, was in diesem Jahr passiert ist. Also insofern.
Es ist nicht vergessen, aber die Leistungen laufen ja den Umfragen voraus. Erst muss eine Regierung liefern. Die Umfragen folgen in einem Zeitverzug von Wochen, manchmal Monaten. Mhm. Die Leute sind misstrauisch. Das Volk ist klug in seinem Misstrauen und gibt ja nicht wie Journalisten Vorschusslorbeeren auf Worte. Die Leute wollen gucken, ob das funktioniert mit den Reformen. Mhm. Und dann werden auch die Umfragen besser. Aber das ist ja die Hoffnung, die ihn offenbar ja auch beflügelt hat.
Ja, und ich will Ihnen trotzdem sagen, und da sind wir auch wieder an einem ironischen Punkt, bei unserem schönen letzten Gespräch waren Sie ja durchaus der Meinung, dass die Halbwertszeit dieser Regierung durchaus beschränkt sein könnte, ob des von Ihnen zu Recht beschriebenen Drucks, enormen Drucks aus der Wirtschaft, wogegen ich sagte, naja, die einzige Rechnung dieser Koalition kann es sein, zu sagen, wir müssen jetzt, das ist ja die Einsicht, da haben Sie völlig recht, beider Seiten übrigens, auch der SPD, die übrigens auch mit dem Baas-Kurs in erheblichen Teilen nicht immer sonderlich zufrieden war. Ein Lars Klingbeil wusste immer, wir können uns die Arbeitgeber nicht zu Feinden machen, mit Klassenkampfparolen kommen wir nicht weiter. Diese Einsicht gibt's in der SPD übrigens auch bei Frau Baas jetzt mittlerweile sehr deutlich, aber deswegen wird man versuchen, die Reformen auf die lange Sicht wirken lassen zu müssen, was übrigens Gerhard Schröder damals ja nicht machte. Wäre er damals nicht 2003 aus der Koalition ausgetreten, beziehungsweise hätte 2005 dann nach der Niederlage in Nordrhein-Westfalen, hätte er weiter drauf gesetzt, das eine Jahr sich noch zu geben, hätte es ja vielleicht gereicht.
Und das haben Sie Joschka Fischer, haben Sie Joschka Fischer bemerkt, wie er nochmal das Ende von Rot-Grün reflektiert hat?
Hat er beschrieben, ach ja, interessant. Was sagt er?
Er hat das beschrieben, was Sie gerade sagen. Dem Schröder ist der Zünder durchgebrannt, der hat die Nerven verloren. Ich glaube, Merz und seine Truppe haben daraus gelernt. Dieses immer Spekulieren, wer ist der Nächste, wann gibt's Neuwahlen, das bringt gar nichts, das bringt und vor allem niemandem gar nichts.
Ich bin bei Ihnen, aber der Witz ist nur der, die Zeit, und das weiß Friedrich Merz ja auch, und das stand auch über dieser Koalition, die Zeit einer ruhigen, gelassenen Kalkulation auf diese Zeit ist fast nicht möglich. Dann machen wir doch jetzt mal die kurzfristige Rechnung. Was wird denn mit dem September passieren? Wir werden mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Ergebnisse haben, die in jedem Fall, wenn sie nicht plötzlich den absoluten Turnaround und den Erfolg, den Überraschungserfolg für Union und SPD zeitigen, sie werden die Autoritätsfrage in den Reihen der beiden Parteien verstärken. Übrigens auch bei der SPD. Wenn Schwesig die ja durchaus Anstalten macht, jetzt wieder Boden gut zu machen. Wenn sie aber tatsächlich glattweg verlieren sollte, also das Ministerpräsidentenamt, dann wäre das natürlich ein ungeheurer herber Schlag für die Bundes-SPD. Wohingegen in Sachsen-Anhalt die Sache noch ironischer ist. Insgeheim hofft da mancher, und ich kann es durchaus verstehen in den Reihen der Union, dass die Koalitionsfrage gar nicht auftaucht. Also, dass die AfD vielleicht sogar so stark wird, dass sie regieren muss und allein regieren muss, um dann das Ding gegen die Wand zu fahren, wofür, glaube ich, vieles spricht. Aber trotzdem wird das ein Stück weit alles auch die Frage in die Reihen der Koalition tragen, ist diese noch stark genug?
Sagen Sie noch einen Takt zu den Hauptstadtjournalisten. Wir haben es ja schon kurz berührt. Mhm. Die waren auch, wenn wir sagen, der Merz war ein bisschen demütiger als sonst, vielleicht auch einsichtiger, sanfter, weniger kantig, borstig. Die Hauptstadtpresse ihrerseits war aber auch sozusagen, ist ihm auf halber Strecke doch entgegengekommen. Woher kommt diese Milde so kurz vor Sommerbeginn?
Das habe ich mich auch gefragt, aber ich würde sagen, die Ermattung und die Bereitwilligkeit, regelrechte Ermattung, ob der Tatsache, dass das ganze Jahr ja auch zehrend war und die Aufregung, es gibt, glaube ich, tatsächlich einen Überdruss gegenüber einer permanenten Aufwallung. Und das Wissen, dass man jetzt auch in absehbarer Weise und absehbarer Zeit, das wissen die Journalisten sehr genau. Und natürlich, ich will Ihnen das auch konzidieren, die Bereitwilligkeit zu akzeptieren, hier ist endlich etwas zustande gebracht worden. Das hatte auch gewisse Erleichterungsdimensionen auf Seiten der Journalistinnen und Journalisten. Es gibt ja beide Seiten, das dürfen wir auch nicht vergessen. Jeder Journalist ist in gewisser Weise auch Republikaner oder beziehungsweise Staatsbürger. Bei allem Willen zur Kritik sieht er natürlich auch in der Betrachtung der Verhältnismäßigkeit, dass der Regierung etwas gelingen kann. Und ich glaube, das führte heute zu einer doch für normale Verhältnisse ziemlich ruhigen Regierungs-PK.
Aber das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr von Lucke. In diesem staatsbürgerlichen Frieden gehen auch wir beide in die Sommerpause. Nicht mental, aber wir lassen das jetzt mal abklingen, die Erregung. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, lieber Gabor Steingart. Auf bald.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet heute unser neues Pionierformat Frontrunners, das 5-Uhr-Update von den globalen Kapitalmärkten. Dank brutalem KI-Einsatz ist das Ganze in einem Echtzeit-Reporting überhaupt nur möglich. Und dank meiner KI-Stimme, ein eineiger Stimmzwilling, sind wir ohne Zeitverzug auf Sendung. Von den Märkten direkt für alle Marktteilnehmer. Pioneers wissen mehr. Hier eine Hörprobe.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die Wall Street dürfte heute erstmal im Leerlauf starten. In der Nacht gab es kaum Bewegung bei den Futures. Immerhin sind die großen Indizes mit einem Plus aus dem Handel gegangen. Wenn auch nur ganz leicht. Der DAX hat unterdessen wieder verbissen mit der 25.000-Punkte-Marke gekämpft und dann ganz knapp verloren. Der Nikkei ist mit fast 3% Minus in den Handelstag gestartet. In Südkorea ist der Kospi sogar mit rund 6% Minus in den Handel gegangen. Da sind ein US-Chip-Ausverkauf und ebenfalls anstehende Zinserhöhungen aufeinander getroffen. Ein schneller Ausblick noch auf den heutigen Handelstag. In den USA werden um 14.30 Uhr deutscher Zeit die Einzelhandelsumsätze und die nächsten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Außerdem veröffentlicht der taiwanesische Halbleiterriese TSMC seinen neuen Quartalsbericht.
Dieser Podcast ist frei und für alle hörbar. Jetzt geht's los. Apple Podcasts, Spotify, thepioneer.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Einfach mal reinhören und mir dann sagen, wie ihr es findet. g.steingart@mediapioneer.com.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass niemand zu groß, zu bekannt, zu erfolgreich ist, um nicht selbst Idole zu haben. Für den Rolling Stones Frontmann Mick Jagger war und ist einer der größten musikalischen Einflüsse kein geringerer als der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, girl. Als Mick Jagger 13 Jahre alt war, gelang Elvis Presley, und das war 1956, der weltweite Durchbruch mit Hound Dog. Der spätere Rockmusiker war von Presleys Mischung aus Rock'n'Roll, Country und Blues sehr begeistert. Er legte die Platte immer wieder auf, fasziniert auch von der Energie und diesem unverwechselbaren Sound. Kurz gesagt, Mick Jagger war ein echter Fanboy von Elvis. Nur 8 Jahre später folgte schon sein eigener Durchbruch. 1964 wurden die Stones selbst zu Weltstars. Zwar war Elvis damals längst eine Ikone, doch plötzlich bewegte sich auch Mick Jagger in dieselbe Richtung. Und als Mick Jagger dann die Chance hatte, auf einer USA-Tournee seinen großen musikalischen Held persönlich zu treffen, tja, da wurde ihm abgeraten. Und zwar von Beatles-Mitgründer John Lennon.
I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you.
That's fascinating, yeah.
And so I didn't. I took John's advice.
Yeah.
It's really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why I take John's advice?
So erinnert sich Jagger jetzt im Podcast von US-Moderator Conan O'Brien. Lennon habe ihm von seinem eigenen Treffen mit Presley erzählt. Ernüchternd. Presley sei distanziert gewesen, kaum interessiert, eher kühl im Gespräch. Lennons Fazit gegenüber Jagger: triff deine Idole lieber nicht. Das endet oft in Enttäuschung. Tja, und darauf hat Mick Jagger gehört und vertraut. Er hat Presley deshalb nie kennengelernt, sagt er. Eine Entscheidung, die er heute bereut. Denn eine zweite Chance wird es für ihn nicht mehr geben, außer vielleicht im Himmel. Elvis starb 1977 im Alter von nur 42 Jahren. Ich wünsche Ihnen einen rockigen Start in diesen neuen Tag. Und morgen früh begrüßt Sie wieder meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be.
Oh, let him be.
Your teddy bear.
Oh, let me be.
Oh, let him be your teddy bear.